Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Tina Hüttel, ich freue mich, dass Sie zuhören. Seit Samstag ist der Corona-Test für Reiserückkehrer aus Risikogebieten Pflicht. Dazu zählt auch Luxemburg. Es ist damit das einzige Nachbarland Deutschlands, das vom Robert-Koch-Institut als Covid-19-Gefahrenzone eingestuft ist. Das gefällt den Luxemburgern erwartungsgemäß gar nicht und viele mutmaßen, sie seien Opfer der eigenen Corona-Bekämpfungsstrategie geworden. Denn Luxemburg, das kleine Großherzogtum mit seinen etwas mehr als 600.000 Einwohnern, testet mehr als jedes andere Land der Welt. 12.000 Tests pro 100.000 Einwohner werden im Schnitt durchgeführt. Und genau für diese Strategie sieht sich Luxemburg nun bestraft. Zu Recht oder zu Unrecht? Und was hinter diesen Zahlen steht, darüber rede ich jetzt in der Weltzeit mit unserer Korrespondentin Tonja Koch. Frau Koch, Sie selbst leben ja im Saarland, wenige Kilometer von der Grenze entfernt. Was müssen Sie derzeit beachten, wenn Sie nach Luxemburg ein- oder ausreisen wollen?
Gar nichts. Will heißen, es gibt für Luxemburg und für mich eine Ausnahme. Zwar ist Luxemburg als Risikogebiet eingestuft worden und das bedeutet grundsätzlich, dass ja seit Samstag, seit Herr Spahn das verfügt hat, alle Rückkehrer sich testen lassen müssen. Aber wenn ich mich nicht länger als 72 Stunden, also 3 Tage in Luxemburg aufhalte und wieder zurück will ins Saarland, weil ich zum Beispiel dort gearbeitet habe, dann bin ich von dieser Testpflicht befreit.
Wie geht das dann aber mit den kostenlosen Tests, habe ich zumindest gelesen, für die Rückkehrer? Wie finden die statt? Wo finden die statt?
Also man ist sozusagen auf Nummer sicher gegangen. Es gibt in Grenznähe Teststationen, die aufgebaut worden sind. Dabei muss man wissen, dass Luxemburg für die Region einen internationalen Flughafen hat. Hier kann man überall hinfliegen, wo man möchte. Und es kommen eben auch viele Leute aus der Region dort wieder an. Und damit die sofort, wenn sie möchten, getestet werden können, entweder am Luxemburger Flughafen oder wenn sie einreisen, dann suchen sie ein solches Zentrum auf und man kann bereits bei der Abreise online sich einen Termin buchen und ich habe mir eines dieser Zentren auch angesehen, das lief reibungslos.
Wie schnell hat man das Ergebnis? Wissen Sie das auch?
Innerhalb von 48 Stunden. Das ist die Zielsetzung. Da hat man allerdings gehört, dass das nicht immer 100% funktioniert.
Jetzt haben Sie gerade schon die Pendler erwähnt, die jeden Tag nach Luxemburg reinfahren, um zu arbeiten und wieder rausfahren. Wie viele Menschen sind denn das überhaupt? Wie viele betrifft das?
Viele. Grundsätzlich sind 200.000, wovon man im Moment Abstriche machen muss, weil es gilt die Devise, wer Homeoffice machen kann, der möge diese Option bitte ziehen. Aber es gibt einfach Sektoren im Land, die sind dringend auf diese Pendler angewiesen. Im Gesundheitssystem geht ohne ausländische Arbeitskräfte nichts. Und man kann ja jetzt nicht sagen, alle ihre Ärzte, Krankenschwester, Pfleger, Altenpfleger und so weiter, bleibt mal eben zu Hause. Das heißt also, dass das Land braucht den Zustrom der Pendler. Und die meisten von diesen Pendlern, die dürften auch schon zumindest in letzter Zeit wissen, ob sie positiv oder nicht positiv sind, ob sie in Quarantäne mussten, ja oder nein. Weil das Land hat ja Massentests für seine Bevölkerung angeordnet. Und da sind diese Pendler auch Teil dieses Testes. Die werden genauso getestet wie die einheimische Bevölkerung.
Schauen wir mal auf die Zahlen. Wie viele Positivfälle gibt es denn unter den Pendlern und wie groß ist denn überhaupt die Corona, wie nennt man das so blöd, Durchseuchungsrate in der Bevölkerung?
Ja, sie ist hoch. Also von sämtlichen getesteten Personen, ob jetzt wohnhaft in Luxemburg oder eben nicht, also ob einreisend wie Pendler, 20% der festgestellten Infizierten entfällt auf die Pendler. Und es gibt eine Wochenrate in der letzten Woche. Zum Beispiel sind 500 Menschen positiv getestet worden. Jetzt kann man sagen, oh, das ist ja gar nicht viel, die 500, aber hochgerechnet, gemessen auf die Bevölkerung ist es sehr viel. Wenn man das mit Deutschland vergleicht und aktuell auf Deutschland blickt, wo ja die Zahlen auch steigen, haben wir 1.000 Infizierte pro Tag, aber bei 80 Millionen Einwohnern und das kleine Land hat 600.000, also die 500 sind viel. Im Moment sieht es so aus, dass diese Kurve aber nicht mehr nach oben steigt, sondern sich abflacht, aber sie bleibt auf einem relativ hohen Niveau bestehen. Interessant ist auch die Altersstruktur der Betroffenen, vor allem junge Menschen zwischen 20 und 29, und die Gruppe der über 40-Jährigen ist von Corona betroffen. Und von denjenigen Menschen, die sich haben testen lassen, haben nur 58% überhaupt Symptome aufgewiesen, als sie zum Arzt gingen.
Kommen wir gleich nochmal drauf. Mich interessiert nochmal die Massentests. Sind also die Luxemburger, wie sie ja jetzt beklagen, auch Opfer der eigenen Strategie?
Ja, das ist, glaube ich, zweischneidig. Man kann sagen ja und nein. Ja, würde ich sagen, deshalb, weil auch in diesem Zusammenhang der Grundsatz gilt, wer sucht, der findet. Sie haben gesucht und sie haben welche gefunden. Und nein, deshalb, weil Mitte Juni, als Luxemburg eingestuft worden ist als Risikogebiet, die meisten Menschen, die getestet wurden, also Anzeichen aufwiesen. Da hatten Leute diese Symptome und sagten, oh, ich muss mir einen Termin machen beim Arzt, ich muss nachschauen lassen, ist es Corona, ja oder nein, und haben sich Gewissheit verschafft. Das heißt also, der Massentest und dieser luxemburgische Sonderweg ist nur für einen Teil dieser Entwicklung verantwortlich und kann jetzt nicht in toto dafür in Verantwortung genommen werden.
Sie haben gerade gesagt, viele junge Menschen sind positiv getestet worden. Was gibt es denn noch für andere Gründe dann, warum das Virus dort um sich gegriffen hat? Sind die unvorsichtiger als wie andere Europäer?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich die Antwort eindeutig wüsste, würde sie Ihnen auf den Punkt sagen. Ich weiß sie aber auch nicht. Aber es gibt Erklärungsversuche zumindest. Und zwar, wer so viele Fälle hat wie die Luxemburger, der muss auch viele Dinge nachverfolgen. Das heißt, die Gesundheitsämter führen sehr viele Gespräche. Und da ergeben sich natürlich auch Anhaltspunkte, wie sieht der Infektionsweg aus. Und da ist festgestellt worden, jetzt rein für den luxemburgischen Zusammenhang, dass viele Ansteckungen auf den privaten Bereich zurückgehen, auf Familienfeiern, auf Feten, irgendwo in Wohngemeinschaften und dergleichen. Und das würde die These von einem unachtsamen Umgang mit den Hygieneregeln in gewisser Weise stärken oder ihr Nahrung geben. Eine Clusterbildung, also das, was es in Deutschland gegeben hat, jetzt massive Ausbrüche im einzigen Unternehmen zum Beispiel oder auch in Alten- und Pflegeheimen, das gibt es ganz selten in Luxemburg. Sodass also tatsächlich vieles dafür spricht, dass es am Umgang der Menschen mit diesen Corona-Regeln liegt.
Es ist ja auch eine der am dichtesten besiedelten Regionen Europas. Könnte das Ihrer Meinung nach auch eine Rolle spielen?
Es spielt sicherlich eine Rolle, nicht die Besiedlung, aber der unglaubliche Austausch. Wenn Sie schon mal 200.000, immer muss man jetzt die Gruppe derer, die zu Hause im Homeoffice ist, abrechnen. Aber wenn, dann sagen wir, es sind 100.000. Wenn sich 100.000 Menschen schon immer vice versa hin und her bewegen, dann ist es einfach schwer mit der Kontrolle. Und dann habe ich immer wieder und jeden Tag ein neues Infektionsgeschehen. Und es fällt dem Land, glaube ich, ganz einfach schwer, auf diese besondere Situation immer das angemessene Mittel zu finden.
Tonja Koch, vielleicht noch zum Schluss. Ist denn auch die wirkliche Erkrankungsrate und Sterblichkeitsrate höher als in anderen europäischen Ländern?
Nein, ganz im Gegenteil. Die Mortalitätsrate ist gemessen an den Zahlen, die Sie haben, gering. Wenn man das überhaupt sagen kann. Also das ist immer, also sie ist jetzt rein statistisch gesprochen, ist die Mortalitätsrate gemessen an den Infektionszahlen, am gesamten Infektionsgeschehen gering. Sie liegt bei 118, gerechnet über den gesamten Zeitraum seit Februar.
Ich danke Ihnen vielmals für die Einschätzung auch der Gründe, warum Luxemburg also mehr Corona-Fälle als irgendein anderes europäisches Land verzeichnet. Danke Ihnen und bis bald.
Danke, gern.
Gerade haben wir von den vielen Grenzgängern gehört. Fast 200.000 Menschen, die aus Frankreich, Deutschland oder Belgien täglich nach Luxemburg zum Arbeiten kommen. Doch nicht nur das. In Luxemburg sind fast 50% der Bevölkerung Ausländer. Das heißt, sie haben keinen luxemburgischen Pass. Es ist also eine kleine Bevölkerung mit großer Vielfalt, weshalb Luxemburg zumindest gerne damit wirbt, besonders weltoffen zu sein. Tatsächlich ist es völlig normal, wenn man das Essen auf Französisch bestellt, eine Firma auf Deutsch kontaktiert und den Behördengang anschließend dann auf Luxemburgisch erledigt. Das sind die drei offiziellen Landessprachen. Aber auch Portugiesisch hört man an fast jeder Ecke. Denn heute ist fast jeder fünfte Einwohner der 600.000 Luxemburger ein Portugiese. Wie die Einwanderer, die seit den 60er Jahren als billige Arbeitskräfte ins Land geholt wurden, über die vielgerühmte Weltoffenheit der Luxemburger denken und wie es um ihre Aufstiegschancen heute steht, wollte unser Autor Marc Bädorf wissen. Dazu hat er auch in eine Familie geguckt, die nun in dritter Generation in Luxemburg lebt.
Wenn dies auch schief geht, möchte ich zu Armee.
Zu welcher?
Portugiesischer. In Luxemburg nicht.
Aber du würdest sozusagen für Portugal sterben?
Ja. Also ist nicht ein schöner Satz, aber wenn es keine andere Option gäbe, ja.
Aber für Luxemburg würdest du auch nicht sterben wollen?
Nein.
Ein Tag im Mai in Kohnsdorf, einem 2000 Einwohnerdorf in Luxemburg. Keine 10 Kilometer entfernt gelegen von der deutschen Grenze sitzt die Familie Moutinho um einen Tisch. Auf dem Tisch stehen Teller mit Würstchen und Hähnchenspießen, Schüsseln mit Kartoffelgratin, Plastiktüten mit Brot, Flaschen mit Saft. Auf der linken Seite des Tisches sitzt ein älterer Mann mit schütterem Haar. Er trägt ein kariertes Hemd und ein Lächeln, das erkennen lässt, was dieser Mann als Junge gewesen ist. Ein Schlawiner.
Ich bin Antonio Moutinho. Ich bin im Norden Portugals geboren, in einem Dorf gleich an der spanischen Grenze.
Neben Antonio Moutinho sitzt sein Enkel, der zur portugiesischen Armee will. Er hat dunkle Haare, ein schmales Gesicht, trägt ein graues Sweatshirt.
Ich bin Luca Moutinho Mendes. Ich bin 16 Jahre alt und meine Leidenschaft ist Fußball.
Die Moutinhos treffen sich regelmäßig. Sie sprechen miteinander Portugiesisch, manchmal aber auch Französisch, Luxemburgisch, Deutsch. Die drei Landessprachen des Großherzogtums, das eingequetscht zwischen Deutschland, Frankreich und Belgien liegt. Sie erzählen sich Geschichten von Träumen und Zielen, von Problemen und Reisen. Gemeinsam ergeben sie eine Familiengeschichte. Doch nicht nur. Die Familiengeschichte der Moutinhos ist auch eine Geschichte der Portugiesen in Luxemburg.
Professor Dr. Oliveira de Salazar.
Os pais e as mães dos portugueses que estão aqui, em júbilo ou em lágrimas.
Es beginnt in den 60er Jahren. Seit 30 Jahren hat der Diktator Antonio de Oliveira Salazar Portugal im Griff. 1928 ist er als Finanzminister in die Regierung gekommen. Seitdem hat er seine Macht kontinuierlich ausgebaut und aus Portugal einen repressiven Polizeistaat gemacht.
Das System war sehr streng. Man war eigentlich die ganze Zeit eingesperrt. Es gab keine Freiheit.
Salazars Geheimpolizei PIDE hat Spitzel im ganzen Land und in allen Schichten. Der Lehrer, der Pfarrer, der Apotheker, der Fußballtrainer. Antonio Moutinho wächst mit dem Wissen auf, dass er niemandem vertrauen darf. Während in diesen Jahren aus Portugal tausende Menschen fliehen, hat Luxemburg ein ganz anderes Problem, erklärt der Historiker Thierry Hinger.
Da ist in Luxemburg halt eben Ende der 60er Jahre ein Mangel an Arbeitskräften entstanden. Zuerst kam wirklich dann die Anfrage aus dem Ministerium für Landwirtschaft, dass ein Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft bestünde. Und generell auch auf dem Bau, wie es schnell zeigte. Und da stellt man sich auf Seiten der Regierung dann die Frage, okay, wo wollen wir jetzt unsere Arbeitskräfte herbeziehen?
Ein wichtiges Kriterium für das Großherzogtum, die Religion.
Man bevorzugte Länder zur Anwerbung, die katholisch waren, weil man der Meinung war, die wären leichter integrierbar, weil es dann keine religiöse Differenzen zwischen den Einwanderern und den Inländern sozusagen geben würde. Und da fiel die Entscheidung auf Portugal.
Doch schon lange bevor sich Luxemburg offiziell um Arbeitskräfte aus Portugal bemüht, haben die Ersten den Weg ins Land gefunden.
Es gibt hingegen einen Mythos, der in den 70er Jahren zirkulierte, dass ein portugiesischer Migrant, der auf dem Weg nach Longwy wahrscheinlich war, also im Südosten von Frankreich, dass er nach Metz eingeschlafen sei und irgendwie vergessen hatte, in Longwy aufzusteigen und dann erst in Luxemburg aufgewacht sei. Aber gut, das gehört zum Bereich der Mythenbildung.
Der Ursprung dieses Mythos ist leicht zu erklären. Viele Portugiesen wollten nach Frankreich oder Deutschland. Wenn sie in Luxemburg landeten, war das oft ein Zufall. Anders ist es für Antonio Moutinho. Freunde aus seinem Dorf, die schon in Luxemburg sind, locken ihn ins Land. 16 Jahre ist Moutinho, als er zu fliehen beschließt, als er mit einem Zug erst die spanische und dann die französische Grenze überquert. Der Anfang in Luxemburg ist hart. Die erste Woche schläft Moutinho in einer Bushaltestelle. Auch danach wird es zunächst nicht viel besser.
Es war kein Problem, Arbeit zu finden. Aber Luxemburg war ja damals noch wie ein großes Dorf. Es gab kaum Unterkünfte. Ein portugiesischer Bekannter hat mir dann irgendwann eine Wohnung besorgt in einem Keller. Da haben wir zu zehnt drin gewohnt. Zum Kochen hatten wir eine kleine Ecke.
Antonio Moutinho gehört Ende der 1960er wahrscheinlich zu den ersten 1.000 Portugiesen in Luxemburg. Heute leben 120.000 Portugiesen im Großherzogtum. Bei einer Gesamtbevölkerung von nur 580.000 Menschen. Jeder Fünfte ist also portugiesischer Einwanderer. In keinem anderen Land hat eine ausländische Nationalität einen höheren Bevölkerungsanteil. Doch wie funktioniert die Integration der Portugiesen in Luxemburg? Ist sie erfolgreich oder scheitert sie? Düdelingen, eine 20.000 Einwohnerstadt, gelegen im Süden des Landes an der Grenze zu Frankreich. Düdelingen ist eine Industriestadt. Über die Gleise rattert ein Güterzug nach dem anderen. Neben den Gleisen ein gelbes Gebäude, der ehemalige Bahnhof. Heute ist der Bahnhof ein Zentrum für Migrationsforschung. Heidi Martins, 42 Jahre alt, schulterlange schwarze Haare, führt durch die kleine Ausstellung des Zentrums. Sie forscht zur Situation der Einwanderer aus Portugal in Luxemburg. Damit ist sie eine seltene Erscheinung in der Forschungslandschaft des Kleinstaates, in dem sich nur sehr wenige Wissenschaftler mit der portugiesischen Einwanderung beschäftigen. Heidi Martins ist als Tochter portugiesischer Einwanderer in der Schweiz geboren. Als sie 11 Jahre alt ist, kehren ihre Eltern nach Portugal zurück. Martins geht in Portugal zur Schule, studiert in Braga, bis Erasmus sie nach Luxemburg bringt.
Ich hatte keine Ahnung von der portugiesischen Community in Luxemburg. Ich wusste nichts über das Land. Die ersten Minuten, als ich ankam, hörte ich plötzlich überall Portugiesisch. Zuerst dachte ich, das sind Leute aus dem Flugzeug, die kamen mit mir aus Portugal, das ist normal. Aber dann habe ich den Bus genommen und bin herumgefahren. Überall hörte ich Portugiesisch. Ich dachte mir, wie kann das sein? Und da habe ich angefangen, mich zu fragen, was ist das genau mit diesen portugiesischen Communities?
What about these Portuguese communities? And that was then my big question for the PhD.
In ihrer Doktorarbeit setzt sich Martins zum ersten Mal ausführlich mit portugiesischen Einwanderern in Luxemburg auseinander. Sie interviewt 25 portugiesische Einwanderer. Dabei stellt sie fest, die Probleme haben, hatten diese meistens schon in der Schule, was oft an den Lehrern liegt.
Es geht oft um die Erwartung der Professoren. Und das ist ein ziemlich großes Problem. Die niedrigen Erwartungen, die Lehrer an Schüler mit portugiesischem Migrationshintergrund haben, ist für diese Schüler natürlich ziemlich demotivierend und entmutigend. In Luxemburg gibt es zwei Schulzweige. Einen technischen und einen sprachlichen, der eher als elitär angesehen wird. Eine Studie der Uni Luxemburg zeigt, dass Lehrer Schüler mit portugiesischem Migrationshintergrund viel stärker auf den technischen Zweig schicken, wegen Vorurteilen. Das heißt, dass sie luxemburgische Schüler über- und portugiesische Schüler unterschätzen.
It means that teachers overestimate the ones and underestimate the others.
Martins berichtet von Lehrern, die vor Beginn des Schuljahres ihre Klassenlisten auf portugiesische Namen prüfen und beklagen sich, wenn es zu viele sind. Viele Portugiesen begleiten diese Vorurteile ein Leben lang. Das hat Folgen. Überproportional viele Portugiesen brechen in Luxemburg die Schule ab oder sitzen im Gefängnis. 28% der Gefängnisinsassen in Luxemburg stammen aus Portugal. Um Vorurteile zu umgehen, gehen manche Portugiesen sogar so weit, ihren Namen zu ändern. Sie wollen nicht mehr auf den ersten Blick als Menschen mit portugiesischem Migrationshintergrund erkannt werden.
Ich habe Teilnehmer, die waren hier geboren, die waren hier aufgewachsen, die hatten keine Probleme mit der Sprache, die hatten beide Nationalitäten, die hatten ihre Namen verändert. Aber die sagten mir, am Ende bleibe ich Portugiese. Ich kann alles verändern, aber wenn du mich anschaust, bin ich Portugiese.
Viele Portugiesen in Luxemburg arbeiten in eher schlecht bezahlten Jobs. Die Frauen als Reinigungskräfte, die Männer als Hilfsarbeiter auf dem Bau. Eine aktuelle Studie zeigt, dass mehr als die Hälfte der Reinigungskräfte in Luxemburg aus Portugal stammen. Dagegen hat nicht mal jede 20. Reinigungskraft einen luxemburgischen Pass. Wieder in Kronsdorf. Antonio Moutinho erzählt weiter aus seinem Leben. Inzwischen hat er sich einen Rotwein eingeschenkt. Er ist klein, aber auch heute noch drahtig. Man sieht ihm ein Leben voller Arbeit an. Angefangen hat er als Hilfsarbeiter in Fabriken und Tellerwäscher in Großküchen. Dann wechselte er zu einem Elektriker. Bis zur Pensionierung arbeitet er dort. Nebenbei eröffnet Moutinho ein Restaurant. Es ist ein Leben voller harter Arbeit, das er führt. Seine Familie sieht er selten. Dazu kommt die Umgebung. Natürlich, sagt Moutinho, habe er immer wieder mit Rassismus zu kämpfen gehabt. Einmal zum Beispiel, als er eine Wohnung gesucht habe, antwortete der Vermieter, nein, an Portugiesen vermiete er nicht. Doch insgesamt, sagt er, fühle er sich von den Luxemburgern gut aufgenommen.
Ich fühle mich in Portugal mehr als Migrant, als hier in Luxemburg. Ich bin mehr Luxemburger als Portugiese. Ich habe ja in meinem Leben hier viel mehr Zeit verbracht.
Während sein Großvater erzählt, spielt Luca Rodrigues Mendes im Garten mit einem Fußball. Normalerweise ist sein Leben extrem eingetaktet.
Montags, Mittwoch, Freitag und sonntags stehe ich morgens auf. Schule, komme schnell nach Hause, isch schnell was, habe 15 Minuten und etwas zu essen. Nehme meinen Bus und gehe zum Training. Dienstag lasse ich mir Pause, Donnerstag gehe ich selbst trainieren und Samstag lasse ich mir Pause. Aber sonst immer dasselbe, Schule, nach Hause, Schule, nach Hause.
Aber jetzt, weil Corona auch Luxemburg weitestgehend lahmgelegt hat und den Fußball sowieso, hat er so viel Zeit wie nie. Er ist in Luxemburg geboren. Portugal sieht er nur in den Ferien, dann, wenn sie ihr Auto packen und 2 volle Tage brauchen, um runterzufahren. Mit 2 Monaten ist er zum ersten Mal in Portugal gewesen. Doch das erste Mal, dass einer seiner Vorfahren länger als ein paar Wochen am Stück in Portugal gelebt hat, ist schon 50 Jahre her. Als was fühlt er sich? Als Portugiese oder als Luxemburger?
Portugiese. Fühle ich mich wohler. Luxemburger sind viel kälter. Und Portugiese, du bist dort direkt willkommen, kannst mit jedem reden. Wenn wir zum Beispiel das Geld hätten, also genug Geld, würden wir die Ersten sein, die dort in Portugal hingehen würden. Meine Mutter und mein Vater und mein kleiner Bruder auch. Portugal, immer.
Luca spricht 4 Sprachen. Als seine Muttersprache bezeichnet er Luxemburgisch. Er spielt in einer luxemburgischen Fußballmannschaft, hat luxemburgische Freunde. Trotzdem ist er für sich selbst und andere offenbar geblieben, was er nie gewesen ist. Portugiese.
Ich hatte schon einen Kommentar. Du bist Portugiese, in der Schule wirst du nicht reisen können. Du kannst direkt auf Baustelle gehen. So ein Ding zum Beispiel.
Gleiche Chancen haben Portugiesen in Luxemburg nicht und politisch sind sie kaum repräsentiert. Zwar sind fast die Hälfte der Menschen in Luxemburg Ausländer, doch wählen dürfen sie nicht. 2017 lehnten die Luxemburger ein Referendum, das Ausländern Wahlrecht gegeben hätte, mit deutlicher Mehrheit ab. Einen bekannten Politiker portugiesischer Herkunft gibt es im Land, Felix Braz, der es sogar bis zum Justizminister schaffte. Doch Braz ist eine Ausnahme. Das Klischee über Portugiesen ist ein anderes.
Es ist viel über halt die Baustellen geredet. Portugiese hier, Portugiese da. Aber Portugiesen haben nicht viel zu sagen hier in Luxemburg. Sie reden nicht, sie arbeiten.
Also wenn du irgendwas an Luxemburg verändern würdest, was wäre das?
Die Menschen. Meiner Meinung nach würde ich die Menschen hier in Luxemburg offener gestalten. Das würde schon viel hier in Luxemburg ändern.
In einigen Jahren wird Luca sein Abitur machen. Sein Traum? Er hofft, Fußballprofi zu werden. Bevorzugt natürlich bei seinem Lieblingsverein, Benfica Lissabon.
Das war Marc Bädorf über das Lebensgefühl der Portugiesen in Luxemburg, wo fast 20% der Einwohner Wurzeln in Portugal haben. Vielleicht noch kurz zum Vergleich. In Deutschland haben knappe 3% der Bevölkerung einen türkischen Migrationshintergrund. Mein Name ist Tina Hüttel und ich würde mich freuen, wenn Sie auch unsere nächste Podcast-Folge hören. Darin geht es um Zypern, das genau vor 60 Jahren von den Briten unabhängig wurde. Doch zum Feiern ist auf Zypern niemandem zumute, denn die Insel ist immer noch zwischen Türken und Griechen geteilt und diesen zerstritten. Und nun bleiben auch noch wegen Corona die Touristen aus. Bis dahin, alles Gute und tschüss.